Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetall. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch.
Willkommen zu Bern einfach am Freitag, 27. Februar 2026. In Zürich am Mikrofon ist Camille Lothe. Hoi.
Hoi Dominik.
Ich sitze in Bern. Schön, sind ihr wieder dabei. Schön, könnt ihr uns vielleicht eine Spende schicken. Jetzt haben wir wirklich langsam genug Schnitzel, ehrlich. Also wir können nicht, ich habe gar nicht mit dem Stuhl Platz, wenn das so weitergeht. Danke vielmals, wirklich grossartige Community. Alle die Spenden für Schnitzel und Cordon Bleu, die wir in den letzten paar Tagen bekommen haben. Macht weiter aber, muss ich sagen. Da ihr irgendwo den Spendenlink einblendet. Das würde uns selbstverständlich freuen. Machst du jetzt eine vorsorgliche Diät, damit du nachher mit mir kannst Schnitzel essen?
Ich bin Schnitzel nicht, weil das geht eben direkt ins Herz. Das geht nicht an die Hüfte, das zählt nicht.
Gut, das finde ich die beste Einstellung, grossartig. Dann, bist du schon gewappnet gegen den neuen Virus? Ich meine, wie müssen wir uns schützen? So müssen wir uns schützen, damit wir nicht vom EU-Virus betroffen werden. Bist du geschützt?
Ich glaube, wenn man beim Nebelspalter schafft, ist das eine gute Umgebung, um da dagegen geschützt zu sein. Aber man muss sich auch Sorgen um die Leute im Umfeld machen. Und ich glaube, dann ist so ein Plakat genau das Richtige, um andere auch darauf aufmerksam zu machen, was sie dagegen unternehmen können, wenn sie eben schon die ersten Symptome spüren.
Unbedingt sofort sich schützen, wirklich. Also weiterhin Handel betreiben, nein zur Regulierungsflut und vor allem die Vertragsblätter sofort verbrennen. Jetzt das Plakat, das ich vorher gezeigt habe, kann man im Webshop vom Nebelspalter bestellen. Macht das, tünt das für euch aufhängen, im Büro, im Schlafzimmer, wo auch immer. Und schenkt es euch noch Leute. Das ist ein gutes Ostergeschenk, weil Ostern ist das Fest von der virusfreien Zeit. Ich weiß auch nicht genau. Gut, Item wirklich im Webshop jetzt schauen. Und dann noch am 27. März Anlass mit dem Frank Urbaniok. Wir haben es schon erwähnt, es hat noch ein paar wenige Plätze. Tünt euch jetzt anmelden. Danke vielmals. Das war Housekeeping. Ah nein, der Podcast Award habe ich vergessen. Jetzt abstimmen für Bern einfach auf dem Podcast Award. Der Link ist ebenfalls in den Shownotes oder da oben irgendwo. Gut, gehen wir in die aktuellen Fragen. Der zweite Teil von der wunderbaren Serie von unserem Mitarbeiter Kasper Schwarzenbach über Zuwanderung. Er hat einfach die Zahlen genau angeschaut und ich kann dir sagen, weißt, er sitzt ja neben mir, er ist fast durchgedrillt, weil die Zahlen ja nie richtig stimmen. Es geht ja nie ganz auf, oder das, was da der Bund liefert. Aber er hat sich durchgetankt und das Entscheidende von der heutigen Geschichte, das finde ich schon, weißt, weil ja die Befürworter von dieser Personenfreizügigkeit immer sagen, ja, das ist gut gegen den Fachkräftemangel, oder? Er hat geschaut, was sind die Branchen mit den meisten Zugewanderten 2025? Da ist ja an erster Stelle Planung, Beratung und Informatik. Okay, 23.333 Personen. Was aber weniger als 10% ist vom gesamten, von den gesamten Leuten, die in die Schweiz gekommen sind. Ja, die braucht es offensichtlich, weil dort gibt es nicht wirklich wahnsinnig viele Arbeitslose. Dann Gastgewerbe sind 13.650 Personen gekommen, aber in der Schweiz sind 11.300 arbeitslos. Oder im Handel sind 8.623 Personen gekommen, aber in der Schweiz sind 19.000 wären arbeitslos. Wieso tun denn nicht die Arbeitslosen die Stellen und darum, du siehst es, oder? Medizin und Gesundheitswesen 5.923, Unterrichtswesen 5.823. Beide Kategorien landen sofort auf deiner und meiner und eurer Steuerrechnung. Oder Baugewerbe hat man 3.106 Personen geholt, dabei sind 13.600 arbeitslos. Kommst du da noch draus, was genau Personenfreizügigkeit mit dem Fachkräftemangel zu tun hat?
Ich glaube, das Märchen darf man schon lange aufgeben haben, wenn man sich mit dieser Thematik beschäftigt. Und manchmal fühle ich mich wie so eine Platte, die kaputt ist und sich immer wiederholt. Weil es gibt ja auch eben diese Studie aus dem Kanton Zürich aus dem 2018, wo man ja wirklich festgestellt hat, dass im Kanton Zürich aus dem EFTA, EU-Raum, die dort hinkommen, auf Zürich, sind ja nur wirklich einer von fünf kommt in einen Fachkräftemangelberuf. Also vier von fünf kommen in den Kanton Zürich in eine Branche, Branchen, wo man sie gar nicht braucht. Und auch da, jetzt die Beispiel von Kasper Schwarzenbach zeigt eben wirklich genau das Problem, dass du Branchen hast, wo die Leute arbeitslos sind und trotzdem kommen die Leute da in die Schweiz. Und das ist doch nicht arbeitsmarktorientierte Zuwanderung.
Nein,
und dann sollen
nicht.
Wir doch das bitte mal jemand von der Economie Suisse erklären, gerade im Gastgewerbe. Wieso brauchen wir die 13'000 Leute? Das habe ich doch ein grosses Fragezeichen. Es müsste doch die Lösung sein, dass man die Leute in der Schweiz finden kann, dass man sie anstellen kann. Ich denke auch ganz viele Leute, die älter sind, die den Job verloren haben. Es hat in dieser Woche schon mehrfach Berichterstattung gegeben, zum Beispiel im Tagesanzeiger zu dem Thema, dass wenn man irgendwie über 55 halt Stelle verliert, keine neue Stelle findet. Und das ist genau das Problem, das man ja müsste angehen, das Potenzial nutzen. Aber das ist nicht das, was man macht.
Offensichtlich, oder? Weil natürlich, das hat damit zu tun, dass für ein Unternehmen unter Umständen das eben gleich viel einfacher ist, im Ausland Leute anzuholen, anzuschaufeln, sage ich jetzt ein bisschen pejorativ, tut mir leid, betrifft nicht die Leute, sondern die Unternehmen. Und es ist für mich eben ein klassisches, weißt du, wie soll ich sagen, ein Allmend-Problem, oder? In der Ökonomie sagt man, wenn die Vorteile bei ganz wenigen Leuten anfallen und Kosten bei allen anderen. Und da ist es so, die Vorteile sind bei diesen Firmen, und da dürfen wir durchaus ein bisschen wirtschaftskritisch sein, wo sich so relativ schnell einfach relativ günstige Leute aus dem Ausland holen, oder? Die haben einen Vorteil. Und wer auch noch ein Vorteil ist, sind die kommen natürlich, weil im Vergleich zu Polen, Rumänien, was auch immer, verdienen sie halt bei uns einfach besser.
Ja.
Das heisst, die zwei kleinen beschränkten Gruppen kurzfristig haben einen Vorteil. Und die Kosten landen bei der grossen Allgemeinheit. Sie fallen auch nicht kurzfristig an, sondern mittelfristig. Also sie sind nicht 2008 angefallen, ein Jahr nach der Einführung von der Personenfreizügigkeit. Sondern die Kosten betreffen die Infrastruktur, betreffen Gesundheitswesen, betreffen Schulen, betreffen Immobilienmärkte, Wohnungen und Häuser. Die sind jetzt sind etwa bald einmal 20 Jahre her, fallen die eben an und sie fallen an bei der Allgemeinheit. Und irgendwie finde ich, ist eine Frage von der intellektuellen Redlichkeit, ob man sagt, mal, die Personenfreizügigkeit, die hat selbstverständlich Vorteile für gewisse Leute, wie ich erwähnt habe, für die Firmen und für die kommen. Und sie hat aber auch gewisse Nachteile für alle anderen. Und das fehlt mir ein bisschen auch bei denen, die jetzt hier bei den 10-Millionen-Initiativen sagen, das ist eine Chaos-Initiative und wir haben doch gar keine Probleme, wir brauchen nicht einmal einen Gegenvorschlag, oder?
Ich finde eben Chaos-Initiative, ich finde das ein super Name, weil es beschreibt den Zustand, den wir haben. Wir haben ein Chaos bei der Zuwanderung. Und mit dieser Initiative lösen wir endlich das Chaos. Wäre vielleicht schöner Anti-Chaos-Initiative. Aber sie haben den Zustand sehr gut ergriffen. Wir haben ein Zuwanderungschaos.
Gami, du müsstest in der Kampagnenabteilung sein von der SVP. Sie müssen wirklich eine Kampagne machen, die Anti-Chaos-Initiative. Das wäre wirklich lustig. Da hätten wir Freude dran. Jetzt sind wir dann bei einem Abstimmungskampf gelandet und das ist ein guter Übergang zum nächsten Thema. Wir haben es diese Woche schon besprochen, die Umfragewerte von der Individualbesteuerung, die doch schon sehr, 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 sehr gesunken sind. Von 64% ja vor 4 Wochen auf 52%. Das ist aber gemacht worden Mitte Februar, also rund 3 Wochen vor dem eigentlichen Abstimmungstermin. Und Mitte Februar haben erst etwa so 15% der Leute abgestimmt. Das heisst, die grosse Schwette von Leuten, die sich wirklich entscheiden, die kommt erst. Und es hat einen ursprünglichen Physiker, also wirklich in Naturwissenschaft und nicht so ein komischer Historiker, wie ich es bin, hat wirklich mit Hilfe von Machine Learning, also er tut sozusagen Computer programmieren, die nicht nur die Umfragen begutachten, sondern die Dynamik in den Medien, auch eben schauen, wie viele Leute haben schon abgestimmt. Und er kommt zum Schluss, das ist schon ziemlich bahnbrechend, dass zu 93,6% Wahrscheinlichkeit die Individualbesteuerung abgelehnt wird, und zwar mit 54,8%, das wäre nicht einmal knapp. Nur 4 Kantone würden sie annehmen, Genf, Watt, Neuenburg und Basel-Stadt, sozusagen die üblichen Verdächtigen. Ja, und er sagt, es gibt noch eine Marge zwischen 39 und 50,5%. Also es gibt noch eine letzte Möglichkeit, dass es noch ein Ja geben könnte. Aber Erstens einmal als Politikwissenschaftlerin, Carmin, wie findest du die Methodik, wie tönt das für dich? Hast du das Gefühl, man kann so etwas abbilden, was jetzt noch in den letzten 2-3 Wochen vom Abstimmungskampf passiert?
Ich finde es einen mega spannenden Ansatz, dass man das miteinander kombiniert und auch, dass man nachher wirklich auf so eine Zahl kommt, dass man sagt, hey, ich nehme alles zusammen und kann sagen, zu 93,6% gibt es ein Nein. Also wirklich finde ich ganz interessant, auch dass die Medienanalysen drin sind. Ich glaube, das ist doch ein grosser Treiber auch noch in der Debatte, dass man merkt, das hat in den letzten 2-3 Wochen wirklich angezogen, dass die Debatten geführt worden sind, dass das doch noch an die Leute zu einem Umdenken motivieren. Wie das, was ich wahrgenommen habe im Umkreis, ist das ganz viel unsicher gewesen sind bei der Individualbesteuerung. Weil sie grundsätzlich ja sagen, ja, ich will die Heiratsstrafe abschaffen. Aber sobald man sich damit auseinandergesetzt hat und eben gemerkt hat, dass es nicht für egal welches Familienmodell man hat, weniger Steuern bedeutet, sondern man eben ganz genau muss schauen, profitiere ich davon oder nicht. Und ich glaube, diesen Aspekt haben die Medien doch eine grosse Rolle gespielt, dass man das geführt hat. Darum glaube ich, dass das sehr spannend ist, wenn das in die Analysen hineinfließt, um dann eben auch das Ergebnis voraussagen.
In der Regel, weißt, sagt man ja, eine Behördenvorlage und eben so ein Gesetz und ein Referendum gilt als Behördenvorlage. Dort hast du eben keine so eine Dynamik. Da nimmt zwar das Ja nimmt vielleicht ein bisschen ab, aber nie so wie bei Volksinitiativen. Und ich glaube eben, ich habe wirklich jetzt auch im Hinblick auf das Briefing, das ich geschrieben habe, das die halbe Nacht darüber nachgestellt. Aber ich glaube, weißt, das ist eben wie hier ein bisschen anders, weil es ist ja völlig untypisch. Normalerweise ist ein Referendum gegen eine Vorlage vom Bundesrat und von der bürgerlichen Parlamentsmehrheit. Und da ist es anders. Das kommt eigentlich von der FDP-Frauen her, ist zusammen mit der SP durchgepeitscht worden. Und faktisch ist es wahrscheinlich eine ähnliche Dynamik wie bei der Volksinitiative. Du hast es jetzt gerade gesagt. Also vom Grundsatz her sagen ganz viele Leute, nein, die Heiratsstrafe will ich nicht. Und das ist auch, wenn du Umfragen machst, 1, 2, 3 Monate vor der Abstimmung, ist das die dominierende Frage. Aber jetzt langsam, wo wir uns entscheiden müssen, ob wir Ja oder Nein drauf schreiben, jetzt geht es darum, ist die vorgeschlagene Lösung die richtige? Und angesichts von der Debatte, es gibt auch noch eine Zahl aus der GFS-Studie, die ich aufgeschnappt habe. 62% der Befragten sagen plötzlich, ja, es stimmt, bei diesem Vorschlag werden junge Familien schlechter gestellt. Das heisst, wir haben plötzlich eine Debatte, nicht mehr über die Frage, finde ich die Heiratsstrafe gut oder schlecht, sondern über die Frage, ist es denn die richtige Lösung? Und ich meine, ihr habt bei den Nebelspalterinnen darüber ja diskutiert, oder? Also von der Heiratsstrafe zur Familienstrafe. Und ich glaube wirklich, das wird jetzt sehr vielen Leuten bewusst, dass da etwas passiert, wo sie vielleicht gar nicht wollen.
Ja, und bei der Nein-Kampagne bin ich auch froh. Man ist abgekommen von dem total stieren Argument, ja, sind 1,7 Millionen mehr Steuererklärungen. Ja. Es braucht mehr Personal nachher. Und ich muss sagen, das zieht in dieser Vorlage zieht das einfach nicht. Du musst Emotionen aufgreifen. Und ich glaube, dass die Leute so ein bisschen null Mitleid haben mit den Steuerbehörden, wenn die jetzt mehr Arbeit haben, dass wir sagen, oi, also nein, sondern so wir wissen, die kommen pünktlich, so immer. Ja. Immer auf die ist Verlass, also die handeln das dann auch die Steuererklärung, die es mehr gibt. Darum da bin ich froh, dass man das realisiert hat, dass das so ein Elite-Basiskonflikt war und man von dem weg ist.
Ja, ich bin gespannt, wie es rauskommt. Schreibt in die Kommentare auf nebelspalter.ch zum Beispiel, was ihr meint, weil es mich wirklich Wunder nimmt, ob ihr das ähnlich so wahrnehmt wie Cami und ich, dass da etwas ins Rutschen gekommen ist bei der Individualbesteuerung, dass man plötzlich über anders redet. Kommt noch dazu, oder? Ich meine, es gibt eine Spaltung bei der FDP. Es pfeift hier in Bern, also die Vögel von den Dächern, dass nicht nur die Halbfraktion das gar nicht so gut findet. Und bei der SP hat sie sogar den Blick geschrieben, der sonst sehr treu auf SP-Linien ist, dass da die Gewerkschaften das nicht gut finden, die Feministinnen das nicht gut finden und Susan Leutenegger Oberholzer findet es auch nicht gut. Gut, jetzt sind wir bei der SP angelangt. Jetzt müssen wir über Matthäa Meier reden. Sie fällt weiterhin aus. Was ist genau, also das ist ja wahnsinnig. Ich meine, ja, kommt sie überhaupt noch zurück?
Also mein erster Gedanke war, wir haben ja gestern über die Kolumne vom Bodenmann in der Weltwoche geredet, wo ja im letzten Absatz das Co-Präsidium kritisiert und geschrieben hat, die brauchen ja regelmässig monatelange Pausen von dem Co-Präsidium. Und da habe ich mich einfach gefragt, hat der schon etwas gewusst? Oder hat er jetzt einfach wirklich in Schwarze getroffen? Aber es ist ja so, Matteo Meier, das ist eine Meldung, die ist gestern noch rausgekommen. Sie wird jetzt also auch in der Frühlingssession, die ja nächste Woche anfängt, nicht teilnehmen. Das hat Cedric Wermuth gegenüber SRF gesagt. Aber Gründe habe ich jetzt so nichts mitbekommen. Also ich glaube, es ist immer noch die Erschöpfung, aber man hat das nicht konkretisiert.
Nein, man hat es nicht. Ich bin einfach darüber gestolpert, oder SRF probiert das so ein bisschen abzutemperieren, weil sie sagen, Ende letzten Jahres hat sie verkündet, dass sie Erschöpfung haben und darum nicht mehr kommt. Und weiterhin müssen sie dann sagen, ja, sie haben also schon im Dezember die Wintersession verpasst. Mhm. Das ist also schon die zweite Session, die sie verpasst. Ein ganz kurzer Artikel, wo, das ist auch noch interessant, drei Leute daran geschrieben haben. Der BERS, BAUS und die der, die das oder trans LIEA. Drei Leute an einem Artikel von, ich höre schätzungsweise 1000 Zeichen. Grossartig. Und vor allem eben, man sagt nicht richtig, dass sie wirklich, sie ist seit Mitte November außer Gefecht. Und wir haben jetzt doch Ende Februar. Wir wünschen Matthias Meier alles Gute, wenn sie wirklich krank ist, wirklich, aber sie sollte Konsequenzen ziehen, oder? Und ich finde das wirklich, es ist halt so, ja, if you don't like the heat, get out of the kitchen.
Nein, du denkst schon zu Nacht.
ich denke schon an mein Chicken-Schnitzel am Abend. Nein, was ich sagen will, ist, wenn es wirklich so schlimm ist, der Politikbetrieb, und sie es nicht schafft, sie ist nicht die Einzige, die sagt, ich will nicht in die Politik. Dann soll sie nicht in die Politik. Sie ist gewählt, wenn sie zurücktritt, rutscht jemand nachher. Ich finde das auch noch ein bisschen hart, oder? Ich meine, es gibt Leute, die sie gewählt haben. Mhm. Sie fehlt jetzt die zweite Session. Auf dem Ersatzplatz von der SP Zürich hat es garantiert jemand, der abstimmen auf Bern. Und ich finde das ein bisschen heikel. Sie soll sich überlegen, okay, vielleicht arbeite ich lieber in einer linksgrünen NGO. Die sind gut versorgt, die haben genug Kohle, illegalerweise auf Gemeinnützigkeit trimmt wegen einem SVP-Finanzdirektor, müssen wir wieder mal sagen. Nein, findest du nicht auch? Also wenn sie wirklich nicht mag, dann gibt es andere Leute und ich soll sie Platz machen.
Ich glaube, so, die Frage ist, ist es einfach die Doppelbelastung, Präsidium, Nationalratsmandat, oder dass das
nicht gut, es ist schon eine Belastung mit dem Cedric Wermuth müssen, Präsident. Also gut. Und, nein, vor allem,
weil
er hat natürlich auch ein intellektuelles Tempo. Also da musst du schon nachkommen, oder? Ah, gut. Entschuldigung, habe ich
unterbrochen. Oder man hat ja gesehen, man kann ja auch Parteipräsidentin sein, ohne im Rat zu sein. Das ist ja auch eine Möglichkeit.
Genau, also die Lisa Mazzone tut ständig auf Instagram irgendwelche absurden Videos posten. Sie ist offensichtlich nicht zu fest belastet mit dem. Vielleicht ist ja Matthias Meier auch mehr so Instagram-Politik, oder? Also.
Aber es ist jetzt gerade der gute Übergang, weil über die Grünen müssen wir nämlich auch noch reden.
Wieso meinst du? Wieso müssen wir immer über die Grünen reden?
Ja, weil das ist jetzt gestern im Tele Zürich gewesen, weil die wollen ja den Bundesrat umkrempeln. Die wollen ja, dass es neu 9 Bundesräte gibt und dass man auch als Mitglieder im Bundesrat kann Job-Sharing machen oder Departement in Co-Leitung. Und jetzt kann man es ja ganz direkt sagen, das ist einfach die Hoffnung der Grünen, dass sie ja doch irgendwie an einen Bundesratssitz kommen.
Natürlich. Also, meine, die Grünen haben ja nie, also sie schwanken da irgendwie zwischen 7 und so 13-14%, oder? Je nachdem, ob gerade Klimawandel ein Hype ist oder nicht. Und es ist klar, sie können erstaunlicherweise rechnen. Also, sie können rechnen und dann kannst 100 durch 9 gibt einfach etwas anderes als 100 durch 7. Und wenn du 100 durch 9 rechnest, dann kannst du eben eher einen Sitz für die Grünen beanspruchen. Und dann ist klar, oder?
Weil und ja GLP irgendwie dann irgendwann auch, also
Ja gut, dort würde es aber, wenn die Fusion käme, die ja geistig bei gewissen Leuten schon da ist, dann hat es heute schon einen Anspruch, nur glaubt das halt niemand, oder? Aber item, es muss dann natürlich noch Jobsharing sein, oder damit Lisa Mazzone irgendwie das auch noch unbedingt hat. Da geht es wirklich um die persönlichen Bedürfnisse. Und vielleicht kann ja dann Matthäa Meier zu den Grünen übertreten. Dann kann sie ein Co-Bundesrätin sein, die aber drei Viertel vom Jahr wegen Erholung nicht rum ist, oder? Also,
ach, sie ist immer wieder interessant.
Genau. Gehen wir noch zu einer Kommission, die heute getagt hat. Die Wissenschaftskommission vom Nationalrat hat eine erste Diskussion im Hinblick auf die Beratung des Pakets Schweiz-EU gemacht. Interessant, dass man nicht bilaterale geschrieben hat. Es ist komplett absurd, im Wissenschaftsbereich von dem zu reden, weil ja vor allem Horizon gar nicht Teil ist davon. Aber man hat über Erasmus Plus geredet. Das ist das lustige Programm. Oder alle meinen ja, bei Erasmus ging es um den Studentenaustausch. Aber bei Erasmus Plus hat man eben gesagt, ja, es muss ja auch noch der Austausch möglich sein von Leuten, die nicht in einer Uni sind. Und darum hat man so Sachen gemacht, eben wie Grosseltern, die auf Berlin gehen und dort Postkarten an polnische Grosseltern schicken. Ich habe etwa vor 10 Jahren wirklich eine Serie gemacht in der Basel-Zeitung Minuten, so absurde Sachen. Yoga-Kurs in Italien oder Survival-Kurs in Apulien. Polnische Chöre, die in der Schweiz singen. Dann war auch noch etwas irgendwie mit Staatsbetrieb, ich bin nicht mehr sicher, Post oder Swisscom, wo mit Hilfe dieses Programms an einen Gesundheitskongress in Holland gefahren ist. Irgendjemand hat, glaube ich, noch einen Hamburger, weißt du, alles von Grund auf angepflanzt. Also, weißt du, den Weizen angepflanzt, irgendwie. Außer, glaube ich, das Fleisch haben sie gekauft, weil Schlachten ist ja nicht drin gelegen. Oder? Nein, es ist ein komplett absurdes Programm gewesen. Wir haben eine kleine Kampagne gemacht und ich erinnere mich gut, der Bundesrat hat das eingestellt. Und es war eine riesige Empörung. Und ich habe dann, das darf ich jetzt glaube ich erzählen, weil es schon lange her ist, also der zuständig ist der Bundesrat Johann Schneider-Ammann gewesen. Und er hat dann die Einstellung verkündet, oder, und so, und hat so da, wie wenn das so schlimm wäre. Jahre später habe ich ihn einmal gefragt, ist denn das so schlimm gewesen? Und dann hat er gesagt, also er hätte gar nicht gewusst, was für komisches Zeug da finanziert wird in diesem Programm. Darum sieht das gar nicht so schlimm gewesen. Aber jetzt natürlich, die EU-Turbos übernehmen wieder. Ich freue mich drauf. Wir machen beim Nebelspalter eine Kampagne. Mit jedem Tag bringen wir wieder so komische Projekte, die dort finanziert werden. Es ist einfach kompletter Gaga, oder?
Es ist immer wieder erstaunlich, für was man sich so Konstrukte ausdenken kann. Vor allem also auch bei den Postkarten. Wieso muss man auf Berlin, um die nach Polen schicken? Das kannst du also auch aus Zürich machen.
Berlin ist schön. Berlin ist eine schöne Stadt, oder? Berlin ist eine Reise wert, oder? Sagt man doch.
Einfach nicht bei der Deutschen Bahn.
Nein, gar nicht. Fliegen. Aber das ist ja dann klimamäßig. Ah, Hilfe. Gut. Wir müssen noch einen Artikel müssen wir wirklich noch aufnehmen. Der Bundesrat will alte Armeewaffen einziehen. Das ist eine Motion von der Zürcher SP-Nationalrätin Priska Seiler-Graf. Sie hat generell etwas seit ewig gegen die Schweizer Schusswaffentradition. Und der Bundesrat hat die Motion zur Annahme empfohlen. Wir haben bei Bern einfach darüber geredet. Der Markus und ich haben damals angeboten, wenn die bürgerlichen Bundesräte keine Zeit haben, die Anträge von anderen Bundesräten anzuschauen, wir würden das machen für euch. Wir würden das wirklich machen für euch. Und der Tagi muss das natürlich jetzt im Hinblick auf Debatten, die möglicherweise stattfinden in der Frühlingssession ab dem nächsten Montag, natürlich noch abfeiern. Das Verrückte ist, und es ist hier in diesem Artikel, man tut auf eine Studie sich beziehen, wo es gar nicht darum geht, dass es Dienstwaffen gewesen sind. Sondern die Journalistin, das ist die Annalena Müller, sie ist schon an 2 Orten ist sie entlassen worden, weil man sie nicht können brauchen. Beim Tagi landet sie halt. Sie sagt dann ja, es ging einfach um eine Generation, die ganz viele Armeewaffen daheim hat. Aber in der Studie, wo es um 41 Fälle geht, hat man das gar nicht untersucht. Sind es Dienstwaffen gewesen? Sind es was für Waffen gewesen? Sind es legale Waffen gewesen? Sind es illegale Waffen gewesen? Also es ist wirklich eine Propaganda-Aktion, die sich da TA Media vorne anstellen. Da haben alle Qualitätssicherungsmassnahmen, die ich kenne, weil ich die geschafft habe, komplett versagt.
Für mich ist sowieso der Vorstoss, gell? Es ist ein bisschen das Gleiche wie in Deutschland mit den Messerverbotszonen.
Ach, ja, genau.
Oder ich weiss nicht mehr, irgendjemand hat doch mal, ist es der Dirk Bayer gewesen, der vorgeschlagen hat, wenn man sein Messer abgibt, bekommt man ein gratis Netflix-Abo. ist mal vorgeschlagen worden. Ich
glaube, Dirk, es tönt nach Dirk Bayer.
Ja, der Name ist eben nicht
gekommen. Auch wie die Annalena Müller aus dem grossen Kanton und keine Ahnung von der Schweiz. Oder?
Und es ist genau so die gleiche Überlegung. Oder? Wir machen Messerverbotszone, dann gibt es dort keine Messerattacken mehr. Nein, Leute, die Attacken machen wollen, lassen sich nicht davon abhalten, wenn man ihnen jetzt erstens einfach die Ordnanzwaffe wegnehmen oder wenn man ihnen ein Messer verbietet. Das will man einfach um Gottes Willen nicht verstehen, sondern die Leute haben sich entschieden, da zu begehen und kein Schild wird sie jetzt daran hindern.
Überhaupt nicht. Messerverbotszone braucht es höchstens dort, wo man Wahlplakate aufstellt. Oder? Ich meine, ja. Die Woche, da der Vandalist hat ein ziemlich grosses Messer in der Hand gehabt. Das ist also grösser als irgendein normales Victorinox-Messer, muss ich echt sagen. Also wenn schon Messerverbotszone, dann dort bei Wahlplakaten, insbesondere von FDP und SVP, gell, das wärst du dafür, oder?
Das wäre jetzt mal...
Die Frage ist jetzt, ob Priska Seiler-Graf da auch dafür wäre oder ob sie dagegen wäre. Wenn sie das hört, Priska Seiler-Graf, melde dich bei redaktion@nebelschmalter.ch. Wir wollen wissen, ob du für Messerverbotszone bei Wahlplakat bist. Also bei Bürgerlichen natürlich, oder? Und Wetten nehmen wir auch entgegen und das Gewinnen gibt es ein Schnitzel. Sagen wir das so. Gut, danke vielmals. Das war Bern einfach am 27. Februar 2026 mit der Camille in Zürich mit dem Dominik Feusi in Bern. Danke vielmals fürs Zuhören, fürs Weiterempfehlen. Daumen nach oben, tun den Spend für den Journalismus, der nicht links ist, weil 76% der Journalistinnen und Journalisten sagen von sich selber, sie seien links. Wir sagen das nicht. Und wir hören uns wieder. Und zwar morgen ist es Bern einfach spezial zu einem unglaublich tolle Ukraine-Hilfswerk, wo jeder einzelne Franken in die Ukraine geht, aus Anlass von 4 Jahren russischen Überfall. Hört zu, das ist wirklich interessant. Das sind 5 junge Leute, die einfach gesagt haben, wir müssen etwas machen. Und dann am Sonntag, ganz spannend, ein Bern-Einfach-Spezial mit dem Professor Andreas Glaser von der Uni Zürich über das Ständemeer. Das wird nämlich schon nächste Woche im Ständerat Thema werden. Die, die das Briefing abonniert haben, die wissen warum. Und die noch nicht abonniert haben, die kommen jetzt dann noch mit über. Danke vielmals, bleibt gesund, habt ein schönes Wochenende und denkt daran, es muss sich niemand entschuldigen, wenn er nicht links ist.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetalle. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch